ARD. SWR Kultur. Forum.
Schicksalswahl in Budapest. Wohin steuert Ungarn? Es ist ein Wendepunkt in der immer noch jungen demokratischen Geschichte Ungarns. Manche sagen, der wichtigste seit dem Zerfall der Sowjetunion 1989-90. 16 Jahre lang hat Viktor Orbán das Land ununterbrochen regiert und in dieser Zeit errichtet, was er selbst eine illiberale Demokratie nennt. Gegen Minderheiten, gegen den Rechtsstaat, im Bündnis mit Trumps USA und Putins Russland. Zum Ärger der EU, deren Mitglied Ungarn ist. Seit gestern Abend steht fest, die Ungarn haben ihren rechtsnationalen Langzeitministerpräsidenten abgewählt und das Aufatmen in Brüssel war deutlich zu hören. Alle Augen richten sich jetzt auf seinen Nachfolger Peter Modja. Wird er seinen Wählerinnen und Wählern den ersehnten Wandel bringen? Wie einflussreich bleibt das System Orbán und welche Rolle spielt Ungarn künftig in der EU? Darüber wollen wir reden hier im Forum bei SWR Kultur. Ich bin Michael Riesel und ich freue mich auf meine Gäste. Den Osteuropa-Experten Dr. Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik, den Politikwissenschaftler Prof. Dr. Werner Patzelt und die Autorin und Journalistin Petra Torbriz. Sie ist uns aus Budapest zugeschaltet. Frau Torbriz, Peter Modja und seine Partei Tisza haben die Wahl gewonnen gegen Orbán und seine Partei Fidesz. Sie kennen Ungarn seit den 80er Jahren. Ein Teil ihrer Familie lebt dort und sie haben sich in ihrer Arbeit immer wieder kritisch mit Viktor Orbán beschäftigt. Wie erleichtert sind Sie?
Ich persönlich bin sehr erleichtert, weil ich der Ansicht bin, dass Viktor Orbán ja nicht nur in Ungarn die Welt verändern will, sondern er hat ja auch gesagt, wir werden Europa erobern. Darüber habe ich mein Buch geschrieben, über diese These. Und ich finde es positiv, dass es auch mal wieder ein demokratisches Comeback gibt in Europa.
Die Anspannung vor der gestrigen Wahl, die war ja groß. Es hatte die Befürchtung gegeben, Orbán könne das Ergebnis nicht anerkennen, den Vorwurf erheben, die Wahl sei gefälscht. Dass Orbán seine Niederlage offen einräumt, Peter Modja gratuliert, sich als fairer Verlierer zeigt, hätten Sie ihm das zugetraut?
Ich hätte nicht gedacht, dass er so schnell reagiert und zwar deshalb, weil die Kommunikation der Fidesz-Partei in den letzten Tagen, als sie schon gemerkt hat, dass sie irgendwie an Boden verliert, war zum Teil so eigenartig, also sowas von volksverdummend, dass ich gedacht habe, sie ziehen es jetzt noch hinaus und versuchen vielleicht noch den Zeitraum bis zum Wechsel der Regierung noch zu nutzen, um Veränderungen zu machen. Ich fand das gut, dass Orbán dann doch sehr schnell reagiert hat.
Herr Lang, war das gestern ein guter Tag für Ungarn?
Ja, zweifelsohne. Es sind Worst-Case-Szenarios, graue Szenarios, über die viele spekuliert hatten, nicht eingetreten. Ganz generell finde ich es eigentlich interessant. Ungarn ist ein polarisiertes Land, manche sagen ein gespaltenes Land. Wenn man sich beispielsweise so etwas anschaut wie am 15. März, am Nationalfeiertag, als die Massenkundgebungen beider Lager in Budapest stattgefunden haben, da ging nicht eine Glasscheibe zu Bruch, obwohl die Atmosphäre ziemlich aufgeheizt war. Insofern war das ein guter Tag für Ungarn und für die ungarische Demokratie.
Manfred Weber, der Chef der EVP-Fraktion im Europäischen Parlament, spricht von einer historischen Wahlnacht. Mit Orbán würden die Rechtspopulisten in Europa ihre Identifikationsfigur verlieren. Herr Patzelt, war das gestern also auch ein guter Tag für Europa?
Das ist aus der Warte von Brüssel eindeutig so zu sagen. Man wird den lästigen Störenfried Orbán los und geht davon aus, dass Peter Modja auch um die zurückgehaltenen Milliarden für Ungarn zu bekommen, das tut, was der Brüsseler Politikelite als richtig erscheint. Infolgedessen gab es schon seinen Grund, warum gestern in Brüssel weithin Freude herrschte.
Wie sehen das die anderen? Sendet diese Wahl ein Signal über Ungarn hinaus?
Das Signal, das im besten Fall gesendet wird, ist, dass es möglich ist, auch in einer polarisierten Situation von dem üblichen Spiel Abstand zu nehmen, dass die Wahl gefälscht sei und dass man durch unfaire Mittel besiegt worden wäre, sondern dass man einfach anerkennt, man hat verloren und dann dem Gewinner Glück wünscht, weil schließlich geht es nicht um zwei Egos, sondern um ein Land.
Also Ákos Hatházy, der ein freier Abgeordneter war, muss man jetzt sagen, weil er hat jetzt verloren und zieht sich aus der Politik zurück. Aber er ist einer der bekanntesten Politiker Ungarns, der auch im Westen bekannt ist, weil er sehr viel Korruptionsfälle aufgedeckt hat. Und der hat immer gesagt, man kann in Ungarn nicht demokratisch das System ändern. Also er hat natürlich für Wahlen plädiert, aber er hat immer gesagt, das wird nicht reichen, es wird getrickst, es wird getäuscht und wir müssen auf die Straße gehen. Aber er hat anscheinend Unrecht.
Ja, langfristig.
Auch eine weitere Prognose oder Aussage hat sich nicht als richtig erwiesen, nämlich, dass das Wahlrecht in Ungarn so ausgestaltet sei, dass auf gar keinen Fall Fidesz seine Macht verlieren könnte. Vielleicht lässt sich an dieser Stelle noch nachtragen, dass das heutige Wahlrecht ein Grabenwahlrecht mit einer Direktwahlkomponente und einer Listenkomponente ja nicht 2010 von Viktor Orban eingeführt worden ist. Es ist effektiv das Wahlrecht, auf das man sich 1989 am runden Tisch geeinigt hat und das dann lediglich in der Weise verändert wurde, im Wesentlichen, dass die Anzahl der Parlamentsmitglieder drastisch verkleinert wurde, folglich die Anzahl der Wahlkreise verändert wurde und dass das ursprünglich nach dem französischen Modell funktionierende Wahlsystem, dass ein Kandidat die absolute Mehrheit der Stimmen im Wahlkreis braucht, weswegen dann meistens ein zweiter Wahlgang notwendig wurde, dass dieses zugunsten des englischen Prinzips ein Wahlgang und wer eben gewonnen hat, hat gewonnen, verändert worden ist.
Das allerdings, wenn ich das noch, also Herr Patzelt hat da natürlich recht, 1994 gab es in Ungarn Wahlen, bei denen die Sozialisten mit einem Drittel der Stimmen 54% der Mandate hatten. Aber man muss natürlich schon sehen, dass die Reformen des ungarischen Wahlsystems nach 2010 die Majorz-Effekte, First Past the Post, britisches System, nochmal verstärkt haben und in einer Situation, wo wir eine sehr dominante Partei im Gefüge hatten und die Opposition lange Zeit zersplittert war, dass es natürlich dann einer Seite zugute kam, aber natürlich in der jetzigen Konstellation mit zwei Blöcken und Tisor hat jetzt ja nun ist an Fidesz vorbeigezogen. Es hat sich im Prinzip das Wahlsystem gegen Fidesz gerichtet, vereinfacht gesagt.
Herr Lang, von Ungarn geht ein sehr klares Zeichen aus gegen den Rechtspopulismus auf der ganzen Welt. Das sagt Bundeskanzler Friedrich Merz, hat er recht?
Also es gibt einen Ausstrahlungseffekt und ich glaube, der wird auch in die Region hineinwirken. Schauen wir nach Serbien, wo es eine Studentenbewegung gibt, die Proteste organisiert hat und die bei den nächsten Wahlen antreten möchte. Und so wie Viktor Orban und das System der nationalen Zusammenarbeit, das er in Ungarn etablierte, so eine Art Modell war für nationalkonservative Gruppierungen international. So ist jetzt dieser Machtwechsel natürlich auch eine Inspiration für liberale Gruppierungen. Aber ich würde nicht denken, dass es jetzt so eine Art Domino-Effekt gibt. Also dass jetzt das Pendel europaweit in die andere Richtung schlägt. Also wenn wir an die Wahlen denken, die in Frankreich 2027, in Polen 2027 planmäßig stattfinden sollen, in der Slowakei, das wird dann doch sehr stark nach innenpolitischen Logiken stattfinden und da wird dann das doch auch vergessen sein zu einem gewissen Grad.
Aber die Vorzeigebühne ist ja jetzt erstmal weggefallen. Das heißt, die CPAC zum Beispiel, die in Budapest stattfand, jetzt schon mehrere Male und wo zum Beispiel Alice Weidel, soweit ich weiß, zum ersten Mal auf der wirklich internationalen Bühne präsentiert wurde. Vorher hat Ungarn sich auch immer so ein bisschen bedeckt gehalten, was die AfD anging. Ich wusste nie, ob das wegen der Autoindustrie ist. Oder solange man noch bei der EVP war, war es sowieso noch schwieriger mit der AfD. Aber dieses Forum fällt jetzt weg.
Herr Patzelt, das ist ja schon interessant. Zuletzt war ja viel von einem rechten Zeitgeist die Rede, einem Stimmungsumschwung, einem Vibe-Shift, der die globale Rechte von Sieg zu Sieg trägt. Und ausgerechnet in diesem für ihn eigentlich historisch so günstigen Moment verliert Orban die Wahl. Wie kann das sein?
Naja, wir sollten mal darauf blicken, wer Tisser ist und wie es den anderen Parteien in Ungarn ergangen ist. Es ist ja nicht so, als ob eine linke oder liberale Partei nun eine rechte Partei besiegt hätte. Der Punkt ist der, es gibt keine einzige linke, liberale oder grüne Partei im ungarischen Parlament. All diese Stimmen hat Tisser als große Sammlungsbewegung aufgesogen Und das Erfolgsgeheimnis von Tissa wird man vielleicht so umschreiben können. Erstens, alle haben die Nase voll von Viktor Orban, wir Intellektuellen ohnehin und die einfachen Leute auch, weil Orban ja nun zu einer Wirtschaftskrise und zum Verrotten der Infrastruktur im Gesundheitsbereich und so weiter beigetragen hat. Also alle gegen Orban und nun ist endlich die Chance da. Und zweitens, ja nicht im Wahlkampf irgendwie von den erfolgreichen und auch populären Fidesz-Linien abrücken. Also keine Aussagen der Gestalt, dass man eine andere Migrationspolitik einleiten wird. Keine Aussagen der Gestalt, dass man Waffen an die Ukraine über ukrainisches Gebiet machen wird. Also sich flach halten bei allen Dingen, wo ein Teil der Bevölkerung hätte sagen können, na ja, so schlecht sind wir vielleicht mit Orban nicht gefahren. Also das Ganze nun zu deuten als eine Besiegung des Rechtspopulismus durch eine liberale Bewegung, verkürzt dasjenige, was sich in den Fakten niederschlägt, doch gar sehr.
Aber was sehr grundlegend anders ist bei der Tissa-Partei und bei dem, was Peter Madja gemacht hat, ist ja schon, dass er mitten in die Bevölkerung gegangen ist, dass er diese riesigen Touren gemacht hat mit einem irrsinnigen Aufwand, sich in Dörfer gefahren ist. Er hatte am Anfang nur so ein Kleinlaster und ein Handy und einen YouTube-Kanal und ist dann auf den Kleinlaster gesprungen, hat einen Lautsprecher angeworfen, falls er einen mit hatte, und hat wirklich mit den Leuten diskutiert und nicht nur Reden abgelesen. Und ich habe das öfters erlebt, wenn man hier als Journalist in Budapest in der Fidesz-Zeit versucht hat, irgendwas zu recherchieren. Man hat keine Telefonnummern gefunden, es gab keine Pressesprecher mehr. Man ist einfach nicht an die Minister rangekommen, außer die Presse, die das Lied des Herrn gesungen hat. Und das hat der Peter Madja ganz grundlegend verändert. Und ich glaube, das ist ihm positiv honoriert worden von der Wahlbevölkerung. Und deshalb ist es ihm auch gelungen, auch auf dem Land Wählerstimmen zu generieren.
Der eigentlichen ja Hochburg der Fidesz, ne?
Ja, genau.
Also ich meine, es waren drei Gründe, die ursächlich waren. Erstens, Fidesz hat ja an sich eine professionelle Wahlkampfmaschinerie. Die haben aber strategische Fehler gemacht, vor allem einen. Es war ein eindimensionaler Wahlkampf, wenn ich es etwas zuspitze. Man hat immer nur das Thema Ukraine. Fidesz ist die Friedenspartei. Wir sind der Garant dafür, dass Ungarn nicht in den Krieg hineingezogen wird. Hoch und runter dekliniert. Und das Thema, das 2022 Orban den Wahlsieg bescherte, das war eigentlich ausgereizt. Zweitens, Modja hat sich als im Prinzip unideologische, Modja mit seiner Tissa hat sich als unideologisches Lever en masse, eine Anti-Orban-Integrationsbewegung gegeben.
Das ist der Staubsaugereffekt, von dem Herr Patzel gerade gesprochen hat.
Ja, der sehr pragmatisch gab. Er hat vor allem aber, ich nenne es immer, Brot- und Butter-Themen in den Vordergrund gestellt. Also Bereicherungsfonds, also einerseits die Frage Gesundheitswesen, Bildungswesen, Teuerung und zum anderen Bereicherungsvorwürfe. Und das Dritte war, und das finde ich vielleicht mit das Interessanteste, wenn ich mir ein paar Zahlen anschaue, Fidesz hatte vor 4 Jahren 3 Millionen Wähler. Und jetzt hat er 750.000 verloren. Und wenn wir das genauer anschauen, sehen wir, dass generell Fidesz die Mobilisierungsschlacht verloren hat und Fidesz auch auf dem Land und in den kleinen Städten verloren hat. Also in den Dörfern bis 5.000 Einwohnern hatte Fidesz vor 4 Jahren 62% der Stimmen und jetzt etwa 45%. Das heißt, man ist auch absolut abgesunken. Also Wähler sind Fidesz von der Fahne gegangen. Warum? Ich würde sagen, der implizite Gesellschaftsvertrag von Fidesz mit der ungarischen Gesellschaft hat sich erschöpft. Und der sah in etwa so aus: Wir machen unser Ding und wir haben auch unsere Patronage- und Klientelstrukturen, aber wir liefern. Wir liefern durch eine restriktive Migrationspolitik. Wir lassen da niemanden ins Land, den ihr nicht wollt. Wir zeigen Brüssel, wo der Hammer hängt. Wir machen eine Politik der Stärke in der EU und vieles andere mehr. Und aufgrund der wirtschaftlichen Unbill, der Verwerfungen, die es auch im Haushaltsbereich gab und so weiter, hat dieses Modell nicht mehr funktioniert. Wenn man es flapsig formulieren würde, der für den Gulasch-Nationalismus war zu wenig Gulasch da.
Oh, da war ein Handy dazwischen. Torbritz, kurze Frage. 16 Jahre am Stück hat Orbán Ungarn regiert. Zum Schluss war er der dienstälteste Regierungschef in der EU. In welchem Zustand hinterlässt er sein Land?
Also die Wirtschaft ist sehr stark gebeutelt und hat kaum Zuwachs, 0,1%, wenn ich mich richtig erinnere. Es gibt ein ganz starke, es gibt, sag ich mal, Demontagen auf dem Land, im öffentlichen Personennahverkehr. Das gibt zum Teil Gleise, die nicht mehr repariert werden. Es werden Ersatzbusse eingesetzt. Die Krankenhäuser haben immer noch ein Problem. Da hat ja Peter Modja angefangen, quasi Öffentlichkeit zu erzeugen, indem er mit Thermometern ins Krankenhaus gegangen ist und live auf YouTube gezeigt hat, wie es dort aussieht, dass Schimmel an den Klimaanlagen hängt und dass keine Desinfektionsmittel da sind. Und es war vor allem auch ein Klima, ein Grabenkrieg zwischen den verschiedenen Seiten. Also es gab die Leute, die für den Fidesz waren, und damals waren es noch mehr die Leute auf der anderen Seite, die für die demokratische Koalition waren, also für die ehemaligen Linken. Es gab noch grüne Splitterparteien, es gab ein paar Unabhängige. Aber es gab keinen Zusammenhalt. Und diese Sehnsucht hat sich ja auch Peter Modja bedient.
Mhm. Herr Patzelt, die Abwahl von Viktor Orbán ist eine Abwahl von Korruption, Kleptokratie und Kremlhörigkeit. Das sagt der FDP-Politiker Moritz Körner. Ist das eine treffende Beschreibung des Systems Orbán?
Sie geht an den Tatsachen nicht sonderlich weit vorbei, wobei man ein wenig differenzieren muss. Zum einen gibt es ja sozusagen diese Kleinkorruption, wo zwischen lokalen politischen Eliten und lokalen Unternehmen symbiotische Beziehungen bestehen, die wir in Deutschland als kölnischen Klüngel oder nach langen Regierungszeiten wie in Bayern zwischen der CSU und dem bayerischen Unternehmertum kennen. Das ist alles nicht schön, aber es ergibt sich in einer Position anscheinend unangefochtener Macht. Und da ist es nicht schlecht, wenn die Macht irgendwann wechselt und die alten Netzwerke ausgedünnt oder beseitigt werden, bis dann eben, wie unter Menschen üblich, neue entsprechende Netzwerke entstehen und dann hoffentlich mit dem zentralen Mittel der Demokratie, nämlich dem Machtwechsel, beseitigt werden. Mhm. Am oberen Ende geht es um EU-Mittel. Und da ist es ausdrücklich Fidesz-Politik gewesen, eine Klasse reicher Ungarn zu schaffen, so dass sich das Land auch in Ungarn verschulden kann und nicht wie zur Vorgängerregierung an die internationalen Finanzmärkte gehen muss. Wie baue ich eine eigene reiche Schicht auf, indem ich Geld, das ins Land kommt, etwa seitens der EU für irgendwelche Infrastruktur oder sonstige Projekte, indem ich für Rahmenbedingungen sorge, unter denen dieses Geld insbesondere an Unternehmen oder Unternehmer geht, die mir politisch nahestehen natürlich. Das haben mit anderen Vorzeichen die Sozialisten zu ihren Regierungszeiten auch gemacht, was die Sache nicht wesentlich besser macht. Aber es war ausdrücklich Fidesz-Politik, eine Schicht von reichen Ungarn um sich und um die eigenen Machtstrukturen herum aufzubauen. Und dass das natürlich der Opposition missfallen hat, dass es auch nicht ganz im Sinn, um es ironisch auszudrücken, von EU-Förderrichtlinien ist, das liegt auf der Hand. Und dass sich die ungarische Regierung geweigert hat, dass die ungarische Staatsanwaltschaft eng mit Olaf, also der entsprechenden Aufklärungsinstitution der Europäischen Union, zusammenzuwirken, hat die Sache natürlich abgerundet. Infolgedessen wird man sagen, dass Demokratie so funktioniert, wie sie funktionieren soll. Sie löst bestehende Netzwerkstrukturen auf und gibt denen, die nachrücken, die Chance, es auch normativ besser zu machen, wobei wir unsere Erwartungen nicht ins Unwahrscheinliche erhöhen sollten.
Herr Lang, war es das jetzt für Orbán? Er wurde ja schon einmal als Ministerpräsident abgewählt und kehrte danach wieder ins Amt zurück. Trauen Sie ihm ein erneutes Comeback zu?
Also man sollte Politiker vom Schlage eines Viktor Orbán nie unterschätzen. Vor allem in den jetzigen Zeiten, ja, es ist richtig, das war eine krachende Niederlage für Fidesz. Ich glaube, seit über 30 Jahren hat die Parlamentsfraktion des Fidesz nicht so wenige Abgeordnete. Und man wird sich jetzt hier erstmal die Wunden lecken. Aber Viktor Orbán hat ja bekannt gegeben, dass er nicht aufs Altenteil möchte. Und er sieht sich ja um. Ja, und er sieht, dass seine alten Bekannten wie Andrej Babiš in der Tschechischen Republik, wie Robert Fico in der Slowakei und wie die polnische Partei Recht und Gerechtigkeit, die im Herbst 2023 Parlamentswahlen verlor, im letzten Jahr bei den Präsidentschaftswahlen mit Herrn Nawrocki zurückkam. Und vor allem sah er auch das Comeback von Donald Trump. Also insofern ist, glaube ich, Orban jemand, den man nicht abschreiben sollte. Und zum anderen muss man natürlich jetzt auch mal nachdenken, was die Perspektiven für Tisza und Modior sind. Und das wird ja alles kein Spaziergang werden. Auch wenn er eine Zweidrittelmehrheit hat, auch wenn er ein starkes Mandat hat, keine Frage. Aber da gibt es auch ein paar ganz zentrale Herausforderungen. Und eine liegt sicherlich im Bereich Wirtschaft und Haushalt. Ungarn hatte im letzten Jahr ein Haushaltsdefizit von 4,5%. Und es gibt ein Defizitverfahren mit der Europäischen Kommission. Gleichzeitig kann Modior die Wahlgeschenke, die es jetzt seitens des Fidesz gab, nicht so einfach zurückdrehen. Das bedeutet, auch wenn er es hinkriegt, dass EU-Gelder wieder fließen werden, wird da nicht die große Entspannung eintreten. Das ist kein Zufall. Modior hat jetzt eine ganze Reihe von Amtsträgern dazu aufgerufen, sie sollen zurücktreten, sie seien Marionetten von Fidesz, also Verfassungsgerichtspräsidenten, Präsident des obersten Gerichtes und auch den Staatspräsidenten. Aber einer war nicht auf der Liste, der Präsident der Nationalbank, weil er da sicherlich auch Kontinuität und Berechenbarkeit möchte. Und bei diesen Fragen, über die wir vorhin sprachen, die Leute umtreiben, Gesundheitswesen, Bildung. Ich sage immer, ich kenne kein Land im östlichen Mitteleuropa, wo der Gesundheitssektor in einem wunderbaren Zustand ist. Mhm. Das hat noch keine Regierung bewerkstelligt und auch da steht er unter Druck. Also da gibt es, die Zeit arbeitet in gewisser Weise für Viktor Orban.
Schicksalswahl in Budapest, wohin steuert Ungarn? Das ist heute unser Thema im Forum bei SWR Kultur und Frau Torpritz. Vielleicht schauen wir uns mal diesen Peter Madja etwas genauer an. Er ist der neue Hoffnungsträger Ungarns, 45 Jahre alt, Jurist, bei uns weitgehend unbekannt. Heute Morgen wurde ich gefragt, ob da in Ungarn jetzt ein Linker an der Macht ist. Herr Patzelt hat das vorhin schon gesagt. Ein Linker ist er nicht, ne?
Nein, aber ich finde, man weiß. Er ist ein Gewächs von Fidesz.
Frau Torpritz.
Entschuldigen Sie, Herr Patzelt, ich wollte Sie nicht unterbrechen.
Ich wollte auch Ihnen das Wort nicht wegnehmen. Sie sind dran.
Okay. Also, er ist kein Linker, aber ich glaube, es wird ihm im Moment, sage ich mal, angekreidet, dass er sozusagen eine Blackbox ist, so die Schrödinger-Katze, wo man nicht genau weiß, was da drin ist in dieser Schachtel. Ich finde, dass er sich sehr vorsichtig während des Wahlkampfs geäußert hat, weil er keinen Vorwand geben wollte für die ja sehr mächtige Propaganda, für den Propagandaapparat des Fidesz. Ich finde aber, dass er hat sehr stark für den Rechtsstaat argumentiert. Er hat gesagt, er hat sich zum Beispiel in der Zeit, als er noch nicht gewählt war, hat er sich ferngehalten vom Thema LGBTQ. Aber er hat immer gesagt, wenn wir dann einen Rechtsstaat haben, dann regelt sich das von alleine. Er hat sich, wie er auch vorhin Herr Patzelt sagte, er hat sich nicht klar geäußert zur Ukraine. Er hat pragmatisch gesagt, man müsse mit Russland pragmatisch umgehen, aber gleichzeitig sieht man, dass er umbauen will. Ich finde, dass er vor allem einen versöhnlichen Stil einführt. Und mir hat sehr gut gefallen, dass er gestern Abend, als er die erste Rede gehalten hat, nachdem rauskam, dass er die Zweidrittelmehrheit mit seiner Partei erreicht hat, hat er nicht triumphiert und im Verhältnis zu dem Regierungsstil von Fidesz, wo wirklich der Hass geschürt wurde gegen alles, was irgendwie anders denkt. Man erinnere sich ans letzte Jahr, als Viktor Orban am 15. März am Nationalfeiertag gesagt hat, Journalisten, NGOs und Richter seien wie Ungeziefer, das man mit dem Frühjahrsputz beseitigen müsste. Da ist es ein Labsal, mit Peter Madja zuzuhören, der eben gesagt hat, es geht jetzt vor allem darum, die verschiedenen Lager wieder zu befrieden. Hm. Und das hat er auch immer wieder betont. Und er hat einfach einen sehr, sag ich mal, eleganten und normalen Stil. Hm. Und das tut richtig gut, weil das hat im Ungarn der letzten Jahre dramatisch gefehlt.
Trotzdem, Herr Patzelt, auch mal das Stichwort Blackbox. Wissen die Ungarn eigentlich, wen sie da gewählt haben?
Und Sie wissen auf alle Fälle, dass Sie keinen Linken gewählt haben. Und das ist einer der Gründe dafür, warum ein so großer Wahlsieg errungen werden konnte. Ansonsten wissen Sie relativ wenig über ihn. Was da kolportiert wurde, sexuelle Eskapaden, Schlagen seiner Frau und so weiter, das nehmen die meisten Ungarn als die übliche Verleumdung des politischen Gegners. Seine große Herausforderung ist die, dass er das weiße Blatt, das er von sich im Wahlkampf präsentiert hat, nun beschreiben muss. Es ist der TISA keine homogene Bewegung, es gibt auch keine klaren Führungsstrukturen. Das alles ist handverlesen von oben nach unten. Er muss also die Partei einen, auch die große Fraktion von Fidesz im Parlament muss er einen. Und das muss in einer Lage einen, wo er inhaltlich sich auf kaum einem Politikfeld festgelegt hat. Was genau soll getan werden? Jetzt werden die ganzen natürlich Diskussionen innerhalb von TISA ausbrechen, die da lauten, was machen wir denn jetzt genau? Und weil ja TISA dann auch noch über die Zweidrittelmehrheit verfügt, gibt es auch keinerlei Möglichkeit zu sagen, ja, diese Opposition blockiert unsere Anstrengungen. Im Grunde kann TISA regieren, wie Orban seit 2010 regieren kann, nämlich mit nicht stoppbaren Mehrheiten, solange das eigene Lager hinter ihm selbst steht. Und was er nun wirklich mit dieser nicht stoppbaren Mehrheit macht, in welche Richtung er, wie verheißen, den ungarischen Staat umbauen wird, ja, das müssen wir erst abwarten, das müssen wir erst sehen und diese Mehrheiten dann auch in Abstimmungsmehrheiten umzuwandeln, das verlangt eben eine Integration der Partei hinter politischen Zielsetzungen. Und das ist jetzt seine große innenpolitische Aufgabe. Und an der wird sich zeigen, ob er ein guter Politiker ist oder einer, der von glücklichen Umständen hochgetragen wurde.
Gleichzeitig gibt es, ich habe gestern Abend die Wahlberichterstattung in Partisan TV gesehen. Das ist der Internetsender, wo der Peter Maljar zum ersten Mal aufgetreten ist, obwohl das ein linker Sender ist, aber die haben die meisten Einschaltquoten. Und da haben die zwei Analysten, die dort sehr viel kommentiert haben, die sind fast in Tränen ausgebrochen. Die wurden am Schluss gefragt, wie sie jetzt den gesamten Tag beurteilen. Und da ist es so richtig aus ihnen herausgebrochen, dass sie seit 16 Jahren immer versucht haben, gegen dieses System anzuargumentieren, zu überzeugen, dass sie dafür beleidigt wurden, dass sie in die Ecke getrieben wurden, als Wanzen bezeichnet. Und dass der eine hat gesagt, er hat drei Kinder, die sind alle in der Ära Orban geboren und er hätte alles getan, damit sie nicht in dieser Ära auch groß werden, sondern einfach freie und demokratische Rechte nützen können. Und es ist schon ein massiver Unterschied zu vorher. Natürlich wissen wir noch nicht, wie Maljar wird und es ist Vorsicht angesagt, aber immerhin ist es alles besser, als was Orban am Schluss gemacht hat.
Also einen Satz muss ich da noch einfügen, was die freien und demokratischen Rechte betrifft. Es zeugt nicht gerade von einer sehr wirkungsvollen Diktatur, wenn eine klare Oppositionsbewegung zwei Jahre, nachdem sie sozusagen anfängt aufzutreten, einen Zweidrittel-Wahlsieg erringt und dann vom abgewählten Regierungschef zwei Stunden nach Schließung der Wahllokale das Eingeständnis der Niederlage kommt. Die Freiheit, mit der TISA für sich geworben hat, und auch die Medien gut bespielen konnte. Sie ist nicht gerade ein Beweis dafür, wie absolut autoritär das ungarische Regierungssystem gewesen ist. Da sollte man jetzt im Nachhinein doch etwas klarer sehen können als im Vorhinein.
Ja, aber man kann zum Beispiel sehen, dass die Werbeaufträge, die über die Regierung zentralisiert wurden, zu 90% an regierungsfreundliche Medien gegangen sind. Das sind ganz klare Zahlen,
wo man schon sieht, dass die Öffentlichkeit sehr... Aber die Reichweite und die Wirkung war nicht so, dass Fidesz auf die Weise gewonnen hätte.
Ja, weil die Sehnsucht nach Wandel so groß war.
Und weil niemand die Demokratie an ihrer Wirkungsweise gehindert hat.
Herr Lang, wie sehen Sie das, dass jetzt offenbar ein friedlicher Machtwechsel in Ungarn möglich ist? Zeigt das, dass die Demokratie in Ungarn funktioniert? Die Kritik am System Orban, sie war womöglich überzogen?
Also es gab natürlich nach wie vor Medienfreiheit, auch wenn die öffentlichen Medien weitgehend Sprachrohre der Regierung waren, auch wenn diese Phänomene, die gerade von Frau Torbritz beschrieben wurden, natürlich stattfanden, auch wenn es die Kessmer-Stiftung gibt, in der im Prinzip viele private Medien durch Geschäftsleute zusammengefasst wurden, die regierungsnah waren. Aber wir sahen natürlich auch, dass in der digitalen Sphäre, im Internet, unter den klickstarksten oder viewstarksten Medien, wenn man sich da die Top Ten anschaut, natürlich viele sind, die regierungskritisch oder oppositionsnah waren. Ob das jetzt HVG, Telex, RTL oder viele, viele andere sind. Insofern gab es da einen Pluralismus und dadurch konnten natürlich nicht das Mütterchen, das alte Mütterchen, das sprichwörtliche in irgendeinem Dorf in Südostungarn, aber doch ein Großteil der Bevölkerung natürlich auf alternative Berichterstattung umschalten. Und insofern hatten wir da ein breites Spektrum. Das ist ein Beispiel dafür. Und das Parteiengefüge war nach wie vor so kompetitiv, dass das Pendel eben in die andere Richtung ausschlagen könnte. Gestatten Sie mir nur einen Satz zu der Frage, wenn wir nach vorne schauen und Tisza und Modior. Das wird sehr spannend sein, was aus dieser Entität, aus Tisza wird. Wird das im Grunde so eine Art besserer Fidesz? Ein Fidesz mit menschlichem Antlitz? Ja, also Modior, der aus dem System herauskommt, der auch vor einiger Zeit eine sich direkt an Fidesz-Wähler sagte und richtet und sagt, ich war eigentlich auch mal einer von euch. Oder stellt er das viel breiter auf als Gruppierung der rechten Mitte, im Grunde so wie die alten Unionsparteien in Deutschland, Volksparteien mit einem sozialen Flügel, einem konservativen, einem liberalen, einem bürgerlichen, einem christdemokratischen Flügel, sodass man im Prinzip vom rechten Bereich bis in die Mitte hinein dominant bleibt. Das ist die Frage, inwieweit er da im Grunde die Partei weltanschaulich ausrichten will. Ich glaube, das wird aber bei den vielen Fragezeichen, die es gibt, ja, auch die ganzen No-Names, die Leute aus den Einerwahlkreisen, das sind ja alles keine Politiker, das sind Ärzte, das sind Lehrer, das sind Geschäftsleute, das sind Juristen. Man wollte niemanden ins Rennen schicken, der verwundbar gewesen wäre, wenn er schon mal in der Politik war. Trotz allem, also das ist ein bunter Haufen, wenn man es möchte, und die Partei, dieser hat offiziell, glaube ich, 26 Mitglieder. Ja, man wollte darauf achten, dass da niemand Falsches mitkommt, hat viele Sympathisanten in den Regionen. Aber letzten Endes wird, glaube ich, der Kitt, der das Ganze zusammenhält, die Furcht vor einer Rückkehr Orbáns sein. Das sehen wir übrigens auch in Polen, wo Herr Tusk eine kunterbunte Regierungskoalition hat, die auch ziemlich bröckelig ist, aber die dennoch hält. Weil man immer vor Augen hat, wir wollen nicht, dass Kaczynski zurückkehrt.
Interessante These, die Angst vor dem gemeinsamen Feind hält das heterogene Bündnis zusammen. Frau Torbritz, eines der Fragezeichen ist ja auch der tiefgreifende Staatsumbau, den Sie beschrieben haben, den Orbán in den letzten jetzt 16 Jahren vorgenommen hat. Die zentrale Kontrolle über weite Teile von Wirtschaft und Medien. Wie schnell lässt sich das denn zurückdrehen? Geht das überhaupt?
Seufz. Das geht sicher nicht so schnell. Ich muss unbedingt noch was zur Demokratie sagen, weil es ganz wichtig ist. Ich komme dann gleich noch mal darauf zurück. Bei uns, ich habe hier mit einem in Ungarn mit einem Politologen geredet, der heißt Gábor Filipov, und der hat Arbeiten darüber geschrieben über die hybride Diktatur. Und der hat gesagt, im Westen wird das immer falsch verstanden, was Diktatur und was Demokratie ist. Zumindest sehen wir das anders im Osten. Und das Entscheidende, was die Demokratie angeht, ist das Thema, das wir immer argumentieren, aus deutscher Sicht zum Beispiel. Naja, es gibt ja Medienfreiheit. Es ist ja das Internet nicht verboten worden. Oder man hat ja noch 10% Medien, die noch Öffentlichkeit, zur Öffentlichkeit beitragen. Aber gleichzeitig hat es auch die Funktion gehabt, dass Orbán in der EU überleben konnte, weil er immer gesagt hat, ja, wir sind ja eine Demokratie. Und ganz lange haben trotz vieler Kritik an dieser Stelle und an jener Verletzung und der Grundrechte, hieß es dann doch sehr lange, naja, also wenn die Leute diesen Mann wählen und unbedingt haben wollen. Also ich will nur sagen, das hat einfach auch die Funktion, die Scheindemokratie aufrechtzuerhalten. Und Gábor Filipov hat gesagt, Demokratie ist kein Feind mehr für die modernen Autokraten, sondern eine Ressource. Und diese Ressource wird untergraben und abgezapft und man kann die ausnützen und ausbeuten. Und das ist ein ganz interessanter Aspekt, der eine Rolle spielen wird jetzt auch, was zum Beispiel den Umgang mit der Slowakei angeht oder mit der Tschechischen Republik.
Genau, Sie wollten noch auf meine Frage zurückkommen.
Ja, das kann ich in Wirklichkeit nicht beantworten. Also ich stelle mir das sehr schwer vor. Ich denke persönlich, dass es auch eine Grenze gibt zwischen den Leuten, die Peter Madja sozusagen der Staatsanwaltschaft zuführen wird oder will, weil dort eben Gelder in massivem Umfang veruntreut wurden oder Leute unrecht gefeuert oder in Pension geschickt wurden, wo sie keinen Einfluss mehr hatten. Er muss aber mit den anderen Leuten, und das sage ich jetzt alles, weil das Teil des Umbaus ist, er muss natürlich auch mit den Experten weiterarbeiten, weil er hat sonst niemand mehr, mit dem er diese Strukturen umbauen kann. Also ich denke, dass das auch eine Entscheidung ist, und ich bin persönlich auch überzeugt, dass es einen Teil geben wird von Menschen, die einfach die Seiten wechseln, weil sie aus verschiedensten Gründen frustriert sind. Das hat sich in den letzten Wochen vor der Wahl noch gezeigt. Da ist plötzlich jemand von der Kriminalpolizei aufgetreten mit seinem Gesicht, mit seinem echten Namen. Jemand vom Militär, der gesagt hat, es wollen ganz viele Soldaten den Dienst quittieren, aber sie dürfen nicht, weil Ungarn im Notstand ist. Und dass es da eben auch Überläufer geben wird. Aber wie viel das ist, glaube ich, kann niemand sagen.
Hm. Herr Patzelt, eine entscheidende Frage für die Zukunft Ungarns ist ja auch, welchen finanziellen Handlungsspielraum hat Modja überhaupt? Die Wirtschaft lahmt und auch die mehreren Milliarden Euro an Fördergeldern und Subventionen der EU, die eigentlich für Ungarn bestimmt sind, die liegen weiter auf Eis, weil Ungarn, so das Argument aus Brüssel, gegen das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit verstößt. Was meinen Sie jetzt, wo Orbán bald weg ist? Macht die EU das Geld locker?
Natürlich wird die EU das Geld locker machen und dafür wird es nicht einmal große Umbauten im Staatswesen brauchen. Es wird so laufen wie im Fall von Polen. Die PiS-Regierung wurde abgelöst. Tusk übernahm das Ministerpräsidentenamt mit der Aussage, er wird es die notwendigen Reformen durchführen. Und prompt flossen die Mittel auch, um den dort angekündigten Reformkurs zu unterstützen. Und genauso wird es im ungarischen Fall, wenn ich mich nicht sehr täusche, auch laufen. Ansonsten liegt der Schlüssel zur Verbesserung der ungarischen wirtschaftlichen Lage in Berlin, im Bundeswirtschaftsministerium. Denn die ungarische Wirtschaft ist hochgradig abhängig von der deutschen Wirtschaft, insbesondere vom deutschen Automobilbau. Und sobald es Deutschland wieder einmal so ergehen sollte, dass es Wachstumsraten im Umfang von 2-3% gibt, wird sich das unmittelbar auf Ungarn auswirken. Und das heißt, sollte sich die deutsche Wirtschaft berappeln, was wir alle hoffen, dann wird das natürlich das Verdienst von Peter Modja in Ungarn sein. Hm. So ungefähr muss man sich so die ganz großen Geschiebekräfte vorstellen. Die Rechtsstaatlichkeit hat mit der schlechten Wirtschaftslage relativ wenig zu tun.
Hm. Herr Lang, zur Frage, ob Ungarn unter Peter Modja für die EU wieder zu einem verlässlichen Partner gehört. Da gehört ja ganz entscheidend die Frage, ob Orbáns Kuschelkurs mit Putin weitergeht oder, was meinen Sie, wird Madja den beenden?
Er wird ihn in der Form beenden. Ein Wort noch zu den EU-Geldern. Ich glaube, es wird nicht ganz so einfach. Denn es gibt drei Töpfe, aus denen Ungarn Geld kriegen kann. Das sind die Kohäsionsfonds, also für Regionalpolitik beispielsweise. Es ist das sogenannte Next Generation Instrument, also der Wiederaufbaufonds, der während der Corona-Phase aufgelegt wurde. Und da gibt es das SAFE-Instrument für die Finanzierung von Rüstung und Verteidigung. Bei den ersten beiden genannten gibt es sogenannte, im EU-Jargon nennt man das, Supermeilensteine. Und das sind horizontale Reformen und die müssen alle erfüllt sein, bevor Geld freigegeben werden kann. Das hört sich ziemlich technisch an, ist es in Teilen auch. Da muss man eine ganze Reihe von Reformen erfüllen. Politisch wird es deswegen interessant und auch rechtlich, weil es natürlich eine Debatte in der Europäischen Union gibt, die genau da begann, als nachdem es das Treffen gab von Tusk, dem polnischen Ministerpräsidenten, und Frau von der Leyen, der Kommissionspräsidentin, und im Prinzip Polen, der polnische Justizminister, einen Aktionsplan präsentierte. Das sind die Reformen, die wir machen wollen. Aber weil man einen Präsidenten hatte, der immer das Veto einlegen kann, hat man viele Gesetzesakte nicht verabschieden können. Und man bekam im Prinzip so eine Art Vertrauensvorschuss. Die Gelder flossen. Und das hat vielen nicht gefallen, weil natürlich Fidesz und auch die Partei PiS von Kaczynski in Polen gesagt haben, seht her, das alles ist nur eine ideologische Kampagne. Jetzt hat der Richtige gewonnen und dann wird der Geldhahn wieder aufgedreht. Und es gibt auch ein Urteil des Europäischen Gerichtshofes, das in die Richtung geht, dass man also wirklich erstmal Reformen umsetzen muss, um sie damit auch das Geld fließt. Also so ganz trivial wird es nicht. Ich könnte mir vorstellen, dass es einen Auszahlungsbeschluss geben wird, relativ bald, der diese 16 Milliarden sind es, aus der Rüstungsfinanzierung bringt. Russland, Ukraine. Ich glaube, Modjor will hier kein Veto-Player sein. Also das 90 Milliarden Darlehen, dass Orban aufgrund des Streits mit der Ukraine um Öllieferungen oder ausbleibende Öllieferungen eingelegt hat, das wird er lüften. Genauso wird er, glaube ich, grünes Licht geben, zumindest für die Eröffnung von Beitrittsverhandlungen für die Ukraine, obwohl er die ganze Zeit natürlich sagt, es wird kein Speedy Boarding für die Ukraine geben.
Kein schnellen Beitritt.
Keinen schnellen Beitritt, aber das wollen viele andere Mitgliedstaaten in der EU ja auch nicht. Und er möchte auch ein Referendum abhalten. Irgendwann mal, wenn die Ukraine mit den Verhandlungen durch sein wird, das wird es auch in anderen Mitgliedstaaten geben. Also er ist, glaube ich, kein glühender Verfechter der Solidarität mit der Ukraine. Aber das wird man ihm auch klar machen. Er darf hier nicht jemand sein und will auch nicht jemand sein, der die Ukraine, die Russlandpolitik, die Sanktionspolitik blockiert. Gleichzeitig, und das wäre für mich im Grunde das, worauf man achten muss in den nächsten Monaten und in der nächsten Zeit. Ich sage immer, der wird kein Weichei sein, der Modjor. Nicht nur, weil er Fidesz im Nacken hat. Und Fidesz hat ihn immer als Lakai der Europäischen Union geschildert, auch weil das, glaube ich, seine Überzeugung ist. Er will ungarische Interessen vertreten und deswegen werden wir beobachten im Bereich der Migrationspolitik, wo er denn die Verteilung von Flüchtlingen in Form von Quoten ablehnt, bei der Energiepolitik, wo er bestimmt auch eine Übergangsphase für die Abwendung von russischen Energieträgern will oder Hilfspakete will und in vielen anderen Bereichen, da wird es ein ziemlich harter Player sein, der auch neue Koalitionen schmieden wird mit Polen, mit den mitteleuropäischen Ländern und mit anderen.
Wir kommen zur Schlussrunde in dieser Sendung und da würde mich interessieren, Orban, er ist bald weg, aber sein Bruder im Geiste, Robert Fico in der Slowakei ist noch da, nächstes Jahr wird in Polen gewählt, da macht sich die rechtskonservative Partei PiS Hoffnungen, an der Macht zurückzukehren und in Frankreich steht Marine Le Pen für die nächste Präsidentschaftswahl schon in den Startlöchern. Herr Patzelt, welche Lehren sollte die EU aus dem Fall Orban ziehen?
Mir scheint, dass die zentrale Lehre die ist, dass man nicht versuchen soll, von Brüssel aus in nationales Wahlgeschehen hineinzuwirken und Aussagen der Gestalt zu treffen, wenn ihr Wahlvolk den und den wählt, dann werden wir euch die Gunst aus Brüssel und Gelder aus Brüssel und so weiter entziehen. Das wird nicht mehr so richtig funktionieren, weil doch quer über Europa eine Renaissance des Denkens nicht in nationalstaatlichen Begriffen, aber des Denkens in Begriffen, wir wollen uns nicht von außen vorschreiben lassen, wie wir unsere internen Angelegenheiten zu regeln haben, um sich greift. Und quer über Europa ist es, wenn man es mit groben Pinsel zeichnet, ja so, dass das sogenannte sozialdemokratische Zeitalter vorbei ist, wo progressive linke Ideen von Haus aus sozusagen einen Vorsprung an Glaubwürdigkeit hatten. Wir erleben überall, dass sich an die Stelle, wo früher feste linke oder linksgrüne oder liberale Milieus an der Macht waren, dass dort die Erosion bis zur Machtübernahme geht. In Frankreich, wenn wir das womöglich zu beobachten haben, infolgedessen ist die Lehre wohl die, Freunde in den europäischen Mitgliedstaaten, regelt eure Angelegenheiten zwar möglichst EU-freundlich und in Übereinstimmung mit unseren gemeinsamen Spielregeln, aber wir werden uns nicht zum Oberschiedsrichter in euren internen Angelegenheiten aufschwingen, denn das kann sozusagen als Schuss nach hinten losgehen.
Frau Toprez, Schlussfrage an Sie. Wie kann sich die EU gegen künftige Blockaden aller Orban absichern?
Ich glaube, man muss ehrlich mit den Problemen umgehen und die EU hat sich viel zu stark allein auf den juristischen Weg verlegt und zu wenig wirkliche Politik gemacht. Das ist, glaube ich, das wird sich ändern und ich glaube, dass es Peter Modjor herausfordern wird, auch in der EU. Ich bin da hoffnungsvoll, dass sich was bewegt in Europa.
Vielen Dank. Schicksalswahl in Budapest. Wohin steuert Ungarn? Das war heute unser Thema hier im Forum bei SWR Kultur. Mit dabei der Politikwissenschaftler Werner Patzelt, der Osteuropa-Experte Kai-Olaf Lang von der Stiftung Wissenschaft und Politik und aus Budapest zugeschaltet die Journalistin Petra Torbritz. Am Mikrofon war Michael Riesel.